Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Fast ein Jahr ist das her, da hat das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz wieder einkassiert, das Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Der Gesetzgeber wollte eigentlich verhindern damit, dass in Deutschland sich Anlaufstellen etablieren, die Menschen beim assistierten Suizid unterstützen. So etwas zu erlauben, führe zu einer Normalisierung, letztlich gar zu einer impliziten gesellschaftlichen Forderung. So war die Argumentation damals. Das Bundesverfassungsgericht, das sah es bekanntlich anders, sah das Selbstbestimmungsrecht so verletzt. Bislang gibt es von Seiten der Politik noch kein nachgebessertes Gesetz. Und das heißt auch, Sterbehilfevereine, deren Arbeit man ja erschweren wollte, die können derzeit ungehindert ihrer Tätigkeit nachgehen. Darüber berichten wir heute. Und wir fragen in dieser Sendung auch, wie wollen wir eigentlich sterben und wie gehen wir damit möglichst gut um? Am 26. Februar 2020, da hat das Bundesverfassungsgericht also entschieden, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, das ist nichtig. Wenn Sterbehilfevereine also ihrer Arbeit jetzt nachgehen können, dann heißt das natürlich nicht, dass es keine klaren Regeln, Grenzen und Kriterien gibt für den assistierten Suizid. Und die wichtigste Grenze ist dabei möglicherweise diese, dass die Entscheidung selbstbestimmt getroffen wurde. Aber auch mit diesen Grenzen bleibt der assistierte Suizid ein ethisch schwieriges Terrain. Michael Hollenbach hat dieses Terrain erkundet. Wie steht es um die Praxis der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ein Jahr nach dem Urteil aus Karlsruhe? Und er hat dabei auch mit Menschen gesprochen, die sterben wollen.
Der 77-jährige Hamburger bekam die Diagnose Lungenkrebs. Er möchte nicht, dass sein richtiger Name genannt wird. Wir nennen ihn hier Hajo Schäfer.
Ich bin damals relativ panisch gewesen. Weil was man so lesen kann, ist die Lebensdauer nach der eindeutigen Diagnose, die sehr schwierig ist. Etwa 4 Monate bis 12 Monate. Ich habe dann sofort angefangen, was ist die Konsequenz dieser Diagnose? Und die war für mich eben sofort, das machst du im Endstadium nicht mit.
Hajo Schäfer hat sich an den Hamburger Verein Sterbehilfe gewandt. Als Mitglied hat er dort die Option eines assistierten Suizids beantragt. Daraufhin hat er einen Fragebogen ausgefüllt, ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Vereins sowie mit einem Arzt geführt, der dann auch ein Gutachten erstellt hat. Ein Gutachten, das Hajo Schäfer den selbstbestimmten Willen bescheinigt, einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen zu wollen. Danach hat der 77-Jährige die Zusage des Vereins erhalten, dass er gegebenenfalls das Gift bekommt, um seinem Leben ein Ende zu setzen.
Ich war gelassener. Es ist einfach so, dass man glaubt, es wieder in der Hand zu haben. Ob das alles so funktionieren wird, weiß man nicht.
Die Diagnose liegt bei Hajo Schäfer nun ein Jahr zurück. Eigentlich hatte ihm der Onkologe nicht mehr als ein Jahr gegeben, aber der Tumor wächst offenbar nur sehr langsam. Doch Schäfer will vorbereitet sein, falls die Schmerzen am Ende zu stark sein sollten.
Was nützt es, wenn man jetzt den Tod noch einige Wochen verschieben kann? Was ist das für ein Leben? Wer hat etwas davon? Meine engste Umgebung, meine Frau hat nichts davon in dem Zustand. Meine Kinder auch nicht. Der eine hat selber schwarzen Hautkrebs gehabt. Die würden auch niemals etwas dagegen haben. Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich gefasst bin, wenn ich das mache, dass ich das trinke, ich mich mal von meiner Frau verabschiede und dann einschlafe.
Der Wunsch nach einem assistierten Suizid ist bei Hajo Schäfer geprägt von der Krankengeschichte in seiner Familie.
Beide Eltern waren an Krebs erkrankt. Mein Vater verstarb dann 1982, meine Mutter auch schon krebskrank. Und wir haben dieses Leiden natürlich ganz eng erlebt. Mein Vater hatte Knochenkrebs, eine ganz schlimme Erkrankung.
Die Mutter starb dann unmittelbar nach einer Operation. Die Erfahrungen von damals sind für Hajo Schäfer ein Grund, einen assistierten Suizid zu erwägen.
Das finde ich auch immer so ein bisschen schade in dieser ganzen Debatte um den assistierten Suizid. Das sind oftmals Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen, die Erfahrungswerte mitbringen, weil sie sagen, vor 40 Jahren habe ich das und das erlebt.
Sagt dagegen Gabriele Karl, seit 20 Jahren Krankenschwester in einem evangelischen Hospiz.
Und da muss ich ganz klar sagen, und das war vor 40 Jahren sicherlich so, aber was erleben wir heute und kommen Sie heute, gucken sich das hier an, es ist eine andere Situation.
Doch Hajo Schäfer verweist auch auf Erfahrungen, die er vor 4 Jahren beim Tod seiner ersten Frau machen musste. Sie starb an den Folgen eines Hirntumors.
Als es darum ging, nun palliativ einzusetzen, war das ein Weg dahin, bis das erstmal funktionierte. Dann hat sie die Versorgung auch bekommen, aber sehr zögerlich. Dann haben die Dosis erhöht. Im Grunde ist es dann eine Sterbedosis. Aber sie hat nur 15 Tage dann gelebt. Das ist etwas auch, was mich sehr geschockt hat. Das möchte ich nicht haben.
Der Palliativmediziner Winfried Hardinghaus betont dagegen, dass heute sterbenskranke Krebspatienten medikamentös so eingestellt werden könnten, dass sie am Lebensende in der Regel nicht leiden müssen.
Wenn die, ich sage einmal, normalen Mittel einer guten Hospiz- und Palliativversorgung, wenn die tatsächlich ausgeschöpft werden, das kommt selten vor, dann hat man immer noch die Möglichkeit, auch im Benehmen und nach Rücksprache mit den Patienten eine sogenannte palliative Sedierung einzusetzen. Das heißt, den Patienten überwiegend schlafen zu legen, also in eine Art Trance zu versetzen.
Bei allen Fortschritten der Palliativmedizin, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, kann jeder, nicht nur ein Todkranker, die Unterstützung von Sterbehilfevereinen in Anspruch nehmen. Die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben legt Wert darauf, nicht als Sterbehilfeverein bezeichnet zu werden. Aber auch sie unterstützt Menschen beim Sterben. Die DGHS vermittelt Mediziner und Juristen, die Menschen beim Suizid assistieren. Im vergangenen Jahr waren es rund 50 Menschen, die so starben. Entscheidend ist für Robert Rossbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, die Selbstbestimmung des Sterbewilligen.
Die Freiverantwortlichkeit ist also gegeben, wenn der Betroffene noch urteils- und entscheidungsfähig ist, wenn seine Entscheidung wohl erwogen ist, eine gewisse Konstanz hat und eben unbeeinflusst ist von Dritten, also auch eine Autonomie gegeben ist.
Relevant ist für Rossbruch also die freie Selbstbestimmung und nicht etwa die Erwartung eines vielleicht quälenden Lebensendes. Unterstützt würden bei ihrem Todeswunsch auch ältere Menschen,
die keine schwere Grunderkrankung hatten, aber lebenssatt waren. Diese sind auch vermittelt worden und da hat es auch Freitodbegleitung gegeben.
Dass das Bundesverfassungsgericht den assistierten Suizid auch für Menschen ermöglicht, die einfach des Lebens müde sind, ist für die evangelische Theologin Stefanie Schardin nur schwer zu ertragen.
Also ich verstehe Freiheit vielmehr auch in Eingebundenheit in die Gemeinschaft, als Wechselspiel aus Beziehungen, eingebettet in Kommunikation. Das gehört meines Erachtens ganz besonders zum Freiheitsbegriff dazu. Und die Vorstellung, der Mensch würde wie in so einer abgeschlossenen schwarzen Box plötzlich über sich selbst bestimmen, ohne dass er irgendwas wahrnimmt, von irgendwas beeinflusst wird, das halte ich für realitätsfern. Also das wäre mir wichtig zu sagen, Freiheit kann ganz anders gedeutet werden.
Wie schwierig die Umsetzung des Wunsches nach einem assistierten Suizid sein kann, weiß auch Robert Rossbruch. Zum Beispiel, wenn die Familie des Sterbewilligen den Wunsch nicht unterstützt.
Es gibt Angehörige, die nicht loslassen wollen, die es nicht respektieren. Die gibt es auch, aber für uns entscheidend ist nicht der Wille von irgendwelchen Angehörigen, sondern alleine der Wille des Betroffenen selbst.
Mit der möglichen Konsequenz?
Wir haben auch Fälle gehabt, wo für die Freitodwilligen von Anfang an klar war, dass sie das mit den Angehörigen nicht besprechen können. Insbesondere bei älteren Menschen, wo der Ehepartner verstorben ist mit den Kindern. Das ist dann die Entscheidung des Freitodwilligen und dann findet die Freitodbegleitung ohne Informationen der Angehörigen statt und ohne deren Anwesenheit.
Kritiker dieser Position, aber auch Sterbehelfer bezeichnen besonders den assistierten Suizid bei Menschen mit Demenz als problematisch. Die zweite Frau des an Lungenkrebs erkrankten und sterbewilligen Hajo Schäfer ist an Demenz erkrankt und erwägt ebenfalls diesen Suizid. Hajo Schäfer.
Sie hat eine Mutter, die auch dement war, die 10 oder 12 Jahre darunter gelitten hat, sehr schleichend. Am Ende dann oder letzten 3 bis 5 Jahre, glaube ich, auch in einem Heim verbracht hat. Und sie hat das alles erlebt. Und sie sagt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht da sitzen, vor mich hinstarren, eigentlich bewusstlos sein und dahin siechen. Das möchte ich nicht.
Ein Problem für die Sterbehilfevereine ist damit, Menschen mit Demenz können nicht mehr selbstbestimmt entscheiden.
Das müsste schon eine frühe Demenz sein, tatsächlich eine beginnende Demenz. Demenz ist ein schweres Thema, weil der Grad halt schwierig ist.
sagt Maike Hoffmanns vom Hamburger Verein Sterbehilfe.
Dafür haben wir ja zum Glück auch Ärzte, die auch sehr geschult sind da drin. Und da kann es eben auch natürlich bei einer Demenz sein, dass das grüne Licht erteilt wird, aber unter Vorbehalt für einen gewissen Zeitrahmen. Bei Demenz müsste man im Grunde genommen Sterbehilfe in Anspruch nehmen, solange es noch schön ist.
Eine Sterbehilfe, die auch nicht billig ist. So muss man als Mitglied des Hamburger Vereins Sterbehilfe zunächst einmal 2000 Euro zahlen. Und wenn man diese Sterbehilfe in Anspruch nimmt, kostet das im ersten Jahr der Mitgliedschaft noch einmal 7.000 Euro. Im zweiten Jahr wären dann 6.000, im dritten Jahr 5.000 Euro fällig. Auch bei der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben müsste der Sterbewillige für Mediziner und Juristen ca. 5.000 Euro bezahlen. Der Bundestag will noch bis zum Sommer die Beihilfe zum Suizid neu regeln. Die Theologin Stefanie Schardin erhofft sich klare Prioritäten der Parlamentarier.
Also ich glaube, die Aufgabe, die der Gesetzgeber jetzt hat, ist zu zeigen, dass er den Vorrang des Lebens vor dem Tod irgendwie beibehält. Dass er deutlich macht, wir wollen zuerst ermöglichen, das Leben erträglicher zu machen. Und alles andere ist die zweite Frage. Und das wird auch der Lackmustest sein, an dem man dieses Gesetz dann hinterher messen kann.
Wie steht es um die Praxis der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ein Jahr nach dem Urteil aus Karlsruhe? Michael Hollenbach ist der Frage nachgegangen. Hinter der Frage nach dem assistierten Suizid, ob und inwieweit der erlaubt werden soll, also unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen, da steht natürlich eine viel grundsätzlichere Frage dahinter. Wie wollen wir eigentlich sterben? Und an diese Frage geht man natürlich in jeder Epoche anders heran. Und in unserer Gegenwart versucht man sie meist so lange wie möglich irgendwie zu vermeiden. Aber der Wunsch nach assistiertem Suizid, der hat manchmal auch mit dem Bedürfnis zu tun, wir haben es ja gerade schon gehört, das eigene Sterben in der Hand zu haben, unter Kontrolle zu haben. Viele Ärztinnen und Ärzte, viele Sterbebegleiter, die empfehlen da eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Und zwar nicht erst, wenn der Tod schon nah und unausweichlich erscheint. Aber auch daran gibt es Kritik, auch da gibt es Berührungsängste. Elisabeth Thiroller hat mit einem Sterbebegleiter darüber gesprochen.
Sepp Breischl ist Theologe und Sozialarbeiter und beschäftigt sich seit fast 30 Jahren mit dem Sterben im St. Christophorus-Hospiz in München.
Es gibt bereits deutliche Studien aus den USA, die sagen, je früher sich ein Mensch eigentlich mit der Endlichkeit befasst und sich auch mit dem Sterben intensiver befasst, desto besser lebt er und desto länger lebt er. Das ist auch eine interessante Geschichte. Jeder will alt werden, aber keiner will es sein. Vielleicht haben wir uns als Gesellschaft, als westlich moderne Gesellschaft, die dieser Lebensverlängerung sich verkauft hat, das ist ein enormer wirtschaftlicher Faktor auch dabei. Ja, wir müssen uns enorm damit beschäftigen, dass wir uns mit dem Sterben lassen und zulassen. Von natürlich kann man heute ja schon gar nicht mehr reden. Und wir haben weitgehend den Sinn dafür verloren.
Sepp Breischl hat bereits in den 1990er Jahren an der Vorsorgebroschüre des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz mitgearbeitet. Ab dem 18. Lebensjahr sollte tatsächlich jeder für zwei konkrete Situationen mit einer Patientenverfügung vorsorgen.
Ich würde jedem das raten, insbesondere zwei Situationen zu regeln. Das wäre die schwere Gehirnschädigung, die umgangssprachlich zu einem Wachkoma führt, dem ich jahrelang dahin lebe. Wenn ich das möchte, ist das ja gut. Aber wenn ich die große Zahl der Menschen anschaue, dann glaube ich, wollen das die wenigsten. Das kann ich hundertprozentig verbindlich heute in der Patientenverfügung regeln, dass ich dann nicht am Leben erhalten werden möchte. Und das andere ist die Demenzsituation. Fortgeschritten, wenn ich nicht mehr schlucke und keiner außen kann sagen, will der das jetzt so oder ist es nur eine unwillkürliche Reaktion, dass er halt zubeißt, dann kann ich das im Voraus entscheiden. Wenn ich da nicht mehr schlucke, nicht, dann lass mich liegen, sondern ich möchte dann, dass mir regelmäßig was angeboten wird, aber ich möchte auf natürlichem Wege was angeboten bekommen. Wenn ich es aber nicht mag, dann mag ich es nicht. Wenn ich das nicht unterschrieben habe, dann ist diese Situation nicht geklärt und führt in aller Regel dazu, dass ich am Leben erhalten werde und alles getan wird.
Kritik an der Patientenverfügung gibt es freilich auch immer wieder. Zum einen erleben Ärzte, dass ein Patient im Nachhinein noch dankbar war, dass sein Leben gerettet wurde. Deshalb rät Sepp Reischl, nicht zu viel zu bestimmen, sondern möglichst im Moment entscheiden, was sich in welchem Stadium der Krankheit will.
Und wir erleben hier tagtäglich, dass sich ein Mensch auch entscheidet, vielleicht das und das zu machen und am nächsten Tag vielleicht auch das nochmal anders sieht. Patientenverfügung ist nicht ein Instrument, den Tod zu kontrollieren. Das sollte es gar nicht suggerieren und das ist eher eine Gefahr. Das aktuelle Geschehen zwischen Arzt, Angehörigen und Patienten, das muss mehr angeschaut werden. Also was der Mensch dann tatsächlich sagt, die müssen aktuell noch ernst genommen werden, was sie entscheiden wollen. Ich bedauere nach 20, 30 Jahren Patientenverfügung, dass oft nur gefragt wird, hat der Patientenverfügung oder nicht. Der ist vor mir, ich kann ihn ja fragen.
Kommunikation heißt für ihn das Zauberwort. Arzt, Pfleger und Angehörige müssen mit dem Patienten in Kontakt treten, ihn fragen, was er will. Denn das sei tatsächlich meist auch noch möglich, wenn es sich nicht gerade um einen Unfall handelt. Und selbst wenn die Antwort nur ein Augenblinzeln ist, dann sei diese Antwort auch ernst zu nehmen. Seiner Erfahrung nach wird eine angemessene Berücksichtigung des Patientenwillen Ärzten zumindest nicht gerade leicht gemacht.
Es geht nicht nur um die Patientenverfügung, es geht insgesamt auch um eine gute fachliche Schulung des Personals, der Ärzte vor allem. Und das größte Problem sind vielleicht nicht die Patientenverfügung, sondern eine ethische Haltung und Einstellung der Ärzte. Und wenn wir die nicht mehr haben, dann ist es schlimm um uns bestellt. Das heißt, unter welchen Arbeitsbedingungen muss ein Stationsarzt die und die Fallzahlen haben? Und dann wird er entsprechend vorgehen. Und ich hänge davon ab, dass der erkennt, wenn ich jetzt in die Onkologie schaue, in die Krebstherapie und so weiter, dann muss ein Arzt ernst und wahrhaftig auch sagen, das sind die Gefahren und ich würde Ihnen davon abraten, diese Chemotherapie noch zu machen. Und das müsste er ja machen. Ja. Er darf mir ja gar keine Behandlung vorschlagen, die mich schädigt. Wir brauchen eine intensive ethische Auseinandersetzung, was ist gut und was ist nicht gut. Es wird vor allem diskutiert, also um das Unterlassen. Man muss noch viel mehr in Frage stellen, was wird alles gemacht, ohne zu fragen, ja, schädigt es den Menschen?
Deshalb rät Reischl, über das Sterben zu reden. Mit Familie und Freunden die eigene Einstellung zum Leben und somit auch zum Tod besprechen. Dabei nicht nur das Lebensende im Blick haben, sondern möglichst schon zu Lebzeiten die eigenen Beziehungen klären. Denn auch das gehört zur Gestaltung des eigenen Lebensendes, Dinge zum Abschluss zu bringen.
Es wirkt sich enorm auf das Sterben aus, wie jemand seine Fragen hat klären können. Wenn jemand nicht sterben kann, ist es am spürbarsten und sichtbarsten. Da fragt jeder, ja, warum lebt er immer noch sozusagen? Und das hat am wenigsten mit physischer Kraft oder dem physischen Verlauf zu tun, sondern einfach mit den seelischen, spirituellen Nöten, mit Vergebung vielleicht. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Sorge für schwerkranke, sterbende Menschen einfach auch eine multiprofessionelle Aufgabe ist. Seelsorge, soziale Arbeit. Das eigene Sterben ist für Sterbende oft gar nicht das große Drama, möchte ich sagen.
Oftmals sind es ganz andere Dinge, die einen Menschen am Leben halten. Wie beispielsweise Familienmitglieder, die nicht mehr miteinander reden, sodass der Sterbende das Gefühl hat, er könne deswegen nicht gehen, weil ohne ihn vielleicht eine Familie auseinanderfällt. Sterben können, gut sterben können. Das kann eine Vollmacht oder Patientenverfügung regeln, aber nur bedingt. Das Wichtigste ist, sich damit auseinandersetzen und auch offen darüber reden.
Und das spricht absolut dafür, für eine Kultur in den Familien, in den Beziehungen, ernsthaft drüber zu reden und zu lernen, drüber zu reden. Was willst du? Warum willst du das? Und was möchtest du da? Das sind ungeheuer wertvolle Gespräche, die dann die anderen in die Lage versetzen, zu sagen, nee, also jetzt wird keine Magensonde gelegt.
Patientenverfügungen, Vorsorgevollmacht und die große Frage dahinter, wie wollen wir eigentlich sterben? Das war ein Beitrag von Elisabeth Tiroler. Musik. Über den eigenen Tod nachdenken fällt vielen schwer, zumal das religiöse Auffangnetz, das ja Sinn an Worten parat hat für den Umgang mit Sterblichkeit, dieses Fangnetz hat für viele Menschen deutlich an Bedeutung eingebüßt. Und wenn das Nachdenken schwerfällt, dann erst recht das darüber reden. Viele Sterbebegleiter und Palliativmedizinerinnen kennen diese Sprachlosigkeit aus ihrem Alltag. Und zwei von ihnen haben ein Buch darüber geschrieben mit einem ziemlich praktisch-pragmatischen Ansatz, ein Leitfaden für ein gutes Lebensende will das Buch sein. Geschrieben haben es die Palliativmedizinerin Claudia Bausewein und der Sterbebegleiter Rainer Simada. Und der Titel: 99 Fragen an den Tod. Mein Kollege Andreas Mein hat es gelesen. Herr Mein, wir haben den assistierten Suizid schon ausführlich thematisiert, auch das Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, aber übers Sterben nachdenken, das macht ja bei diesen Themen nicht Halt. Welche Impulse gibt dieses Buch da?
Ja, also für mich war der Impuls wichtig, dass die sich gerade mit Sterben intensiver beschäftigen, dass die nicht allein sind. Also, dass das gerade sehr viele tun. Ich sage mal so, es dürfte fast alle Hörerinnen und Hörer schon mal erwischt haben oder künftig erwischen. Im Schnitt, so lese ich in diesem Buch, kommt jeder Mensch 5-mal in seinem Leben in engeren Kontakt mit dem Tod und eben das nicht nur beim eigenen Sterben. 5-mal ein so existenzielles Erlebnis, da würde ich mal behaupten, das ist relevant, es ist besser, sich nicht vor dem Tod zu drücken.
Jetzt mal mit Blick auf das, was wir hier heute besprochen haben, auch in dieser Sendung, was kann man dann darüber hinaus noch lernen aus diesem Buch?
Also vor allem kann man lernen, dass Sterben im Jahr 2021 bei uns nichts mit dem Sterben vor 30 oder 50 Jahren zu tun hat, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, die letzte Reise zu erleichtern. Und wer will, der kann sich eben darauf vorbereiten. Die beiden Autoren betonen immer wieder einen Todeswunsch, also der Wunsch zu sterben ist legitim. Die Frage ist aber, welche Gründe zu diesem Wunsch führen. Und diese Gründe lassen sich rausfinden im Gespräch mit Sterbewilligen. Bei sehr vielen Menschen sei das einfach ein Hilfeschrei. Und diese Hilfe ist möglich, und zwar in den meisten Situationen und bei sehr vielen Symptomen. Und wo es die Hilfe gibt und wie sie aussieht, ja, da gibt dieses Buch ganz handfeste Tipps. Es hält also wirklich, was der Untertitel verspricht. Es ist ein Leitfaden für ein gutes Lebensende.
Jetzt ganz kurz, das Thema assistierter Suizid ist ja schwierig. Es gibt da viele unterschiedliche Haltungen. Wo stehen die Autorin und der Autor da?
Die kommen aus der Hospizecke, aus der Palliativmedizin. Die sind ausgesprochen unideologisch. Die beiden haben eine naturwissenschaftliche Brille auf. Sie lassen aber auch Themen wie Krankensalbung, spirituelle Krisen oder Seelsorge nicht aus. Und insgesamt kann man sagen, dieses Buch zieht dem Tod zwar nicht den Stachel, aber das Sterben kommt raus aus der Falle des Schwarz-Weiß-Denkens.
99 Fragen an den Tod, so heißt das Buch, geschrieben von Claudia Bausewein und Rainer Simada, erschienen bei Drümer Knauer. Es hat knapp 290 Seiten. Andreas Mein hat es uns vorgestellt. Danke sehr. Und das war Tag für Tag für heute. Hier folgen die Nachrichten und dann wie immer donnerstags der Marktplatz. Und das Thema dort heute: Mehrheiten in der Eigentümerversammlung, das neue Wohneigentumsgesetz. Und Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen mit Ihren Meinungen und auch Ihren Fragen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.